Ups, was ist denn jetzt los?
Die Technik hat Corona.
Die Technik hat Corona. Guten Tag. Hier ist Richard Blaha und das hier ist Podcast oder was auch immer. Powai. Und ich habe hier heute Isobel Markus zu Gast, die Autorin aus dem Westen.
Aus dem Westen?
Du kommst doch aus West-Berlin. Ja,
aus dem Westen? So wurde ich echt noch nie angekündigt.
Ja, ich wollte mal was anderes sagen. Ich weiß es nicht, mir fehlt nur ein, weil ich habe doch dieses eine Buch hier von dir mit den Kurzgeschichten und die spielen viel im Westen, ist mir aufgefallen.
Ja, das stimmt. Naja, natürlich, weil die spielen vor allen Dingen in Schöneberg. Ja, insofern stimmt es schon. Und das erste Buch spielt in Niedersachsen, wo ich 10 Jahre aufgewachsen bin.
Das habe ich noch gar nicht gelesen, muss ich zugeben.
Okay.
Da kam ich noch nicht dazu. Weißt du, was ich vergessen habe? So, ich bin ja so unprofessionell. Jetzt kommt das Intro.
Wie Podcast. Wie oder wie was?
Was auch immer.
Okay,
jetzt, das war's schon. Wir haben heute das Thema Planlosigkeit. Du hast ja gesagt, du hast keinen Plan. Ich habe nämlich auch gar keinen Plan. Aber es gab einen Kommentar auf Facebook, ist doch super. Minus mal Minus
ergibt
Plus. Ja, also wird das wahrscheinlich eine sehr gute Podcast-Folge werden heute. So, Isobel, erzähl doch mal was über dich erstmal ein bisschen. Wer bist du eigentlich?
Wer bin ich eigentlich? Tja, wer bin ich eigentlich?
Das ist eine doofe Frage, ich weiß.
Ja,
ich wüsste die auch nicht. Ich wüsste auch gar nicht, was ich darauf antworten sollte.
Also, ich schreibe. Das ist immer das, was ich als erstes sage. Dann bin ich auch noch Mutter von inzwischen 2 erwachsenen Kindern. Das heißt, dieses Mutterdasein löst sich langsam so auf. Also natürlich nicht wirklich, aber die Kinder ziehen jetzt, die Große zieht jetzt aus. Und mein Sohn ist nur noch zur Hälfte da. Und ja, man merkt halt immer mehr, so man wird wieder noch mehr ich. Also dieser Mutterjob findet so langsam sein akutes Ende. Und ansonsten...
Das scheint dich sehr zu freuen.
Ja, es ist so ein bisschen... tatsächlich zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich total, weil ich dann wirklich auch mal wieder noch mehr Zeit für mich habe und für alles, was da auch so mit dranhängt. Aber auf der anderen Seite ist das schon auch so eine Ära, die vorbeigeht. Ne? Also meine Tochter ist 20 und nach 20 Jahren, das ist halt schon, es ist schon auch so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und gleichzeitig freut man sich natürlich, also weil sie hat einen WG-Platz gefunden und das ist natürlich wie ein Sechser im Lotto im Moment.
Ach, ist es echt so auch mit WG-Plätzen zurzeit auch so schlimm, ja?
Ja, also ich höre nur überall, dass Leute, also auch gerade so ne, junge StudentInnen irgendwie Wohnungen oder Plätze suchen, Zimmer suchen und so. Und das ist wohl gar nicht so leicht. Also natürlich für viel Geld kriegt man alles, aber das hat man ja nicht so unbedingt in dem Alter. Und auch sonst.
Das stimmt allerdings. Du hast mich ja vorhin gefragt, auf der Straße, so wie hast du es geschafft, hier in der Gegend eine Wohnung zu bekommen? Die Antwort ist ja ganz einfach. Ich wohne hier seit 21 Jahren.
Ja, da ging das
so,
alles. Ne?
Und weißt du, wie ich diese Wohnung damals bekommen hatte? Ich habe im Waschsalon eine Anzeige aufgehangen. Ich hätte gerne eine Wohnung hier im Kiez. Ich habe da so viele Anrufe bekommen. Ich konnte mich, also wirklich, da mich haben 10 Leute ups.
Oh nein.
Okay, also mich haben, also falls Sie das gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ich spreche manchmal viel mit den Händen und habe gerade das Mikrofon ein bisschen berührt beim Sprechen.
Zur Seite geboxt.
Zur Seite geboxt, genau. Wo war ich gerade? Ach so, ja, im Waschsalon aufgehangen und dann haben sich so viele Leute gemeldet. So, ja, die so, ja, ich suche Nachmieter, ja, wir haben hier eine Wohnung frei, bla bla und so.
So habe ich früher auch meine Wohnung bekommen. Also ich habe die auch teilweise so an Straßenlaternen, ne? So einfach Wohnungsgesuche mit Zettel und hier bitte einmal anrufen. Und so habe ich immer meine Wohnung bekommen, aber ich fürchte, so klappt das jetzt nicht mehr.
Nee. Doch, also ich sehe ja manchmal hier so Aushänge, bieten 3.000 Euro Belohnung für Wohnung im Kiez.
Für die Vermittlung einer Wohnung.
Für die Vermittlung so, einer Wohnung,
Wahnsinn.
So, ja.
Da
also das ist...
Ja.
Das ist schon krass eigentlich,
ja,
3.000
total.
Euro. Ey. Wie finde ich jetzt eine Überleitung zu deinem Buch? Du hast nämlich ein Buch geschrieben, Stadt der...
ausgefallenen Leuchtbuchstaben.
Ich habe das Buch auch hier, ich habe drin rumgeblättert, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Fand ich ja ganz schön. Ich habe die Vermutung, du wirst jetzt daraus auch etwas vorlesen wollen.
Genau. Ich habe jetzt gedacht, ich lese heute vielleicht so zwei Geschichten aus dem Buch und danach würde ich mal Altes und Neues lesen, weil ich hatte ja sehr viele Lesungen mit dem Buch und freue mich dann auch immer, wenn ich jetzt noch mal was Neues lesen kann. Aber so ein bisschen meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich so die zweite im Buch, Friedhofsbesuch heißt sie. Ich stehe auf dem Friedhof vor dem Grab meines Vaters. Großmutter hat mich gebeten, die Tannenzweige abzudecken, damit der Frühling kommen kann. Die Sonne scheint, aber der Wind ist kalt und mein Empfinden entspricht insgesamt nicht ganz dem üblichen Frühlingsgefühl. In der Reihe gegenüber steht ein älterer Mann vor einem frischen Grab mit Blumen und Kränzen. Er trägt Handschuhe und hält seine Hände gefaltet. Ich überlege, ob er betet. Als er hochsieht, nicken wir uns zu. Ich decke die Tannenzweige ab und trage sie zu dem großen Metallkorb. Beim Umdrehen bemerke ich den Mann mit einem Kranz im Arm in einigem Abstand hinter mir. Er wartet. Ich lächle ihn an. Er deutet auf den Kranz und sagt, ich muss den mal entsorgen. Ich nicke und trete ein paar Meter zur Seite. Er wirft den Kranz in den Korb und zeigt auf die rosa Schleife. Das war der Liebhaber, sagt er. Bitte? Frage ich, weil ich annehme, ich habe mich verhört. Der da, sagt er, hatte ein Verhältnis mit meiner Frau, wie ich jetzt herausgekriegt habe. Oh, sage ich und überlege hektisch, was man in so einem Fall erwidert. Er sieht mich an. Da denkt man über Jahrzehnte, man führt eine gute Ehe und am Ende wird aus Briefen unterm Bett klar, dass man sie zu dritt geführt hat. Das tut mir leid, sage ich und stecke meine Hände in die Manteltaschen. Ach na ja, meint er, ich habe schon gedacht, wer weiß, wie es sonst geworden wäre, ohne den. Aber auf dem Grab muss er nicht auch noch auf ihr liegen. Er lacht. Ich auch. Wir lachen einen Tick zu lang, dann schauen wir uns an. Bleiben Sie gesund, sagt er. Ist ja jetzt noch wichtiger als ohnehin schon. Ich versuche es, erwidere ich und wünsche ihm alles Gute. Im Gehen drehe ich mich noch mal um und sehe, wie er mit einer Harke auf den Kranz eindrischt.
Sehr schön. So, jetzt kommt Applaus und spielen wir noch ein. Willst du einen vollen Applaus, einen fetten, dicken Applaus?
Klar, man will immer fetten, dicken.
300.000 Leute, oder?
Aber man kann sogar die Publikumszahl bestimmen.
Ja, genau. Also ich mache mir persönlich immer natürlich immer nur so drei, vier Leute, die dann klatschen so. Aber bei meinen Gästen und Gästinnen, sagt man Gästinnen eigentlich? Gästinnen klingt
Also
irgendwie doof, wenn
ich
man irgendwie,
sag
ne?
nicht Gästinnen.
Ja, also bei meinen Gästen hier auf jeden Fall ist es schon so, dass ich dann aus der Dose irgendwie einen fetteren Applaus finde für diejenigen.
Ja,
Was für mich.
AutorInnen brauchen immer fetten Applaus. Das ist,
Eben, ja.
das hat meine Oma mal gesagt. Das ist ganz schön, finde ich, als wir mal in so einem Theater oder sowas waren und sie so ganz frenetisch geklatscht hat und wir Kinder sie so angeschaut haben und sie dann meinte, ja, das ist ihr Brot, ihr müsst klatschen, das ist ihr Brot.
Ja, ist ja
Und
auch
das
so.
stimmt, stimmt.
Das ist auch im Theater zum Beispiel die Schauspieler zum Schluss. Also wenn da jetzt kein Applaus kommt, dann, es sei denn, ist es vielleicht nach irgendeinem 6 Stunden Castorf-Stück oder sowas,
Ja.
dann sind die Leute manchmal auch sehr müde, sogar zum Klatschen. Aber ich habe das auch schon mal durchgehalten, 6 Stunden oder sogar 8 Stunden mal da zu sitzen und mir so ein Stück anzugucken. Aber ja, das ist anstrengend
Am
dafür.
Ende klatscht man, damit man wieder aufwacht, sozusagen
Ja, so
selber und sich bewegen
ungefähr, ja.
kann.
Und die Schauspielerinnen und Schauspieler applaudieren meistens dem Publikum zu, weil das Publikum diese Tortur durchgehalten hat. Und es ist auch anstrengender eigentlich für das Publikum als für die Schauspieler, weil die haben ja ständig was zu tun, die können sich bewegen, die machen da ihre Akrobatik und müssen ihre Texte auswendig und so, ja. Und du sitzt nur da 8 Stunden und kriegst wahrscheinlich irgendwann Thrombose. So, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Gut, ich würde sagen, du kannst jetzt einen weiteren Text lesen, was du noch lesen wolltest, und danach unterhalten wir uns mal ein bisschen über dein Projekt.
Mein Projekt. Oh Gott, ich habe so viele. Ja, dann würde ich jetzt mal als nächstes die Pommes-Nostalgie lesen. Die liebe ich nämlich auch. Das ist nämlich. Sorry, dass ich mich immer räuspere. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals.
Wir hatten alle Corona.
Ja. Also, das ist tatsächlich eine Geschichte aus der U-Bahn. Sie heißt Pommes-Nostalgie. In der U-Bahn sitzen mir zwei Jungs gegenüber. Beide haben eine Schale Pommes auf ihrem Schoß und essen stumm und konzentriert. Ich verstehe das. Die Pommes-Schranke-Pause ist heilig und ich bediene mit ihr ab und zu immer noch ein nostalgisches Gefühl. Pommes-Schranke-Essen ist nämlich wie mit 11 Jahren im Freibad, wenn man nach Stunden im Wasser, nass, mit tropfenden Haaren und blauen Lippen auf der Decke saß, abwechselnd Pommes in Mayo und Ketchup tunkte und sich die salzigen Lippen ableckte. Nur dann setzten auch kurz die Wasserbombenangriffe der Jungs aus. Der Junge hier, mir gegenüber, ist groß und ein bisschen pummelig. Er hat einen dunklen Flaum über der Oberlippe und einen sehr geraden Scheitel im schwarzen Haar. Außerdem hat er Mayonnaise und Ketchup gemischt, sodass die Soße ganz rosa ist. Sein Freund neben ihm tunkt die Pommes erst in die Mayo und dann in den Ketchup. So machen sie das bestimmt immer, denke ich. Früher wusste man auch genau, welcher der eigenen Freunde auf welche Art seine Pommes isst und ob mit Paprikasalz oder ohne. Ein kleiner Junge steht plötzlich da. Er ist viel jünger als die beiden Pommes-Jungs. Vielleicht 9 Jahre alt, schätze ich. Oder er wirkt nur jung, weil er so klein ist und schmal. Er ist blass, hat riesige dunkle Augen, trägt eine Mütze und eine dünne Trainingsjacke, steht einfach nur da und schaut den Jungs beim Essen zu. Der große Junge guckt auf. Voila, was glotzt du so? Der Kleine reagiert nicht, starrt einfach weiter auf die Pommes-Schalen. Was ist los mit dir? Verpiss dich, sagt der große Junge und hebt drohend seine Hand. Wieder keine Reaktion. Der Pommesjunge sieht den kleinen Jungen kurz länger an, begegnet meinem Blick, guckt wieder den Kleinen an und sagt zu seinem Kumpel, gib mal her. Was? Fragt der Kumpel. Gib einfach deine Schale, Alter, sagt der Große ungeduldig. Der andere reicht zögernd seine Schale und sieht zu, wie der Große ein paar Pommes aus der eigenen in die Schale seines Kumpels schüttet. Dann reicht er die halbvolle Schale dem kleinen Jungen. Und jetzt verpiss dich. Er sagt es, ohne ihn oder irgendjemand anderen anzusehen. Als der Kleine mit den Pommes weg ist, guckt sein Kumpel ihn von der Seite an und der Große sagt mit dem Blick aus dem Fenster, halt einfach deine Fresse, Mann.
Oh, was für ein Applaus. Isobel Markus ist bei mir zu Gast heute, falls ihr es schon vergessen habt. Ich wollte eigentlich irgendwas sagen.
Apropos Kurzzeitgedächtnis.
Du, ja, ich bin ja total planlos heute. Heute ist ja alles unter dem Motto Planlosigkeit, was ich auch ganz gut finde. Das passt ja auch, ich hatte Corona vor kurzem und so und da das Kurzzeitgedächtnis. Was habe ich gerade gesagt? Nein, Quatsch. Das war eigentlich sehr lustig, wie wir uns kennengelernt hatten.
Und das war sehr lustig sogar.
Weil ich habe dich ja erst auf der Lesebühne, bei der Reformbühne zum ersten Mal auch in echt gesehen. Aber ja. Wir hatten davor ja schon Kontakt gehabt per Messenger.
Genau, ich habe dich auf Facebook angeschrieben.
Genau, und du wolltest mir lange Zeit nicht sagen, wieso, woher du mich kennst und so. Und das war für mich echt ein Rätsel. Ich dachte so, was ist denn das für ein Mysterium?
Also im Endeffekt kam das über Tinder. Eine Freundin von mir hatte sich bei Tinder eingeschrieben und wir saßen abends in so einer Frauentruppe zusammen und sie zeigte also so Männer, die sie interessieren. Und sie hatte Screenshots gemacht. Also sie hatte dich offensichtlich nach rechts gewischt, aber sie hatte Screenshots gemacht und zeigte also diese Fotos herum und dann war da ein Link. Und wir hatten dann irgendwie versucht, diesen Link, es ging ja natürlich nicht, Screenshot und so, aber wir haben es dann irgendwie rausgefunden, weil ich dann meinte, das hört sich halt an, als würde der Typ Musik machen. Und dann war ich interessiert, weil ich dachte, cool, ich brauche ja immer MusikerInnen für meine Salonage. Und dachte, das klingt total super. Und so wir haben dich irgendwie ausfindig gemacht, weil du warst da auch unter deinem Namen Richard. Also es war dann irgendwie auch klar. Ach so, genau. Und im Link stand, glaube ich, dein Nachname irgendwie dabei. So haben wir dich auf Spotify gefunden. Und ich konnte mir deine ganzen Kompositionen anhören und fand die mega. Und dachte, hab dich für den Pieces of Berlin Salon angefragt. War im letzten Herbst.
Das war mir auch alles ein bisschen zu spontan damals. Und das war aber lustig, weil diese Tinder-Geschichte, weil ich wusste gar nicht, dass ich da noch ein Tinder-Profil hatte.
Das ist offensichtlich so eine Tinder-Leiche.
Ich hatte mal ein Profil dort gehabt. Ich dachte, ich hätte es gelöscht.
Offensichtlich nicht.
Nee, offensichtlich nicht.
Es geistert dort noch herum.
Aber sonst hättest du mich ja auch nicht angefragt. Ist ja auch schön. Ja, also es bringt auch Leute zusammen, wie es aussieht, so irgendwie. Auch wenn auf eine andere Art und Weise, als es eigentlich der Plan und das Konzept ist. Aber trotzdem. Ist ja schon sehr lustig. Genau. Und aber das ist jetzt eine gute Überleitung zu dieser Salonage. Du machst eine Salonage und was genau ist das? Und wie, wo, wann?
Genau, also nennt sich Berliner Salonage. Ich mache das in der Lettretage und wir sind zurzeit immer im Akut. Ich lade zu einem bestimmten Thema verschiedene KünstlerInnen ein, die in mittlerweile 10 Minuten Zeit haben, ihre Arbeit vorzustellen. Also früher waren es mal 15 Minuten. Aber Da wir danach immer noch eine Viertelstunde mindestens ins Gespräch kommen, hatten wir dann wirklich so 3-Stunden-Abende, weil das Publikum halt auch immer ganz viel, also es ist eben auch erwünscht, dass wir mit dem Publikum in den Austausch gehen. Und da das Publikum teilweise wirklich viele Fragen hat, waren das dann immer so 3-Stunden-Veranstaltungen. Das heißt, ich habe jetzt so die Lesezeit oder die, eben die Vortragszeit auf 10 Minuten begrenzt und dann kommen wir zusammen ins Gespräch und sprechen darüber, auch über neue Projekte. Und eigentlich möchte ich immer so KünstlerInnen da haben, die, also erstens müssen sie mir gefallen natürlich, zweitens finde ich es spannend, wenn es so ganz unbekannte KünstlerInnen sind, also die wirklich auch natürlich wenig Auftrittsmöglichkeiten haben, um mal zu zeigen, was sie machen. Ich finde es aber auch spannend, wenn man etabliertere Menschen schon da hat, die einfach sich vielleicht mal neu ausprobieren wollen. Oder eben, es passt, was sie gerade machen, total gut in ein bestimmtes Thema. Weil die Abende stehen immer unter einem gewissen Thema. Also es gibt dann immer so einen roten Faden, der sich sowohl durch die Musik als auch durch die beispielsweise Fotografien oder Lyrik- oder Prosa-Lesungen zieht. Und ja, ich kann mir da irgendwie ganz viel vorstellen und habe auch eine wahnsinnige Resonanz. Also es macht ganz großen Spaß. Ich bin jetzt seit diesem Jahr auch von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert, was mich mega gefreut hat, weil dadurch halt
Bravo.
Dieser... ja, weil einfach auch dieser Stress weggefallen ist, dass man... Ja, also weil dadurch halt durch so eine Förderung natürlich dieser Stress weggefallen ist. Wir haben uns vorher halt alle gemeinsam die Eintrittsgelder geteilt und das war natürlich während Corona eine Vollkatastrophe, also aufgrund von Hygienebestimmungen etc. Da kamen teilweise 30 Euro am Abend pro Person zusammen. Und das war für mich immer wahnsinniger Stress, weil ich ja natürlich auch Honorare zahlen wollte. Also und eben nicht nur sagen wollte, ja, guck mal, ihr habt hier die Bühne für euch und könnt euch mal vorstellen, aber es ist ja Arbeit. Also, ne, ich möchte Honorare zahlen und ja, deshalb ist es wirklich so toll mit der Förderung jetzt. Also es macht ganz großen Spaß und die Abende werden dadurch auch wirklich anders. Also die sind sehr intensiv jetzt. Die Reihe ist 6-teilig, über 2 Jahre verteilt. Der nächste ist am 9. September.
Am 9. September? Vormerken?
Alles genau. Alles zum Thema Frauenart. Und am 9. September sprechen wir über Hater and Lover, also digitale Gewalt, aber auch Liebe digital und wie sich das natürlich auch während Corona, aber schon vorher auch alles verändert hat. Und ja, ich habe spannende Gäste immer da.
Sehr. Das hört sich auch sehr spannend an, muss ich sagen.
Macht auch großen Spaß. Also es ist wirklich toll.
Und ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt, dass du mich da eingeladen hattest, aber da war ich einfach zu unvorbereitet zu der Zeit.
Ja, aber wobei, also Unvorbereitung auch
wirklich wie jetzt, wie heute.
Ganz groß. So. Eben, es kann nämlich auch ganz großartig sein. Ne? Also gerade wenn man so ein bisschen was vorträgt, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, wie ist das Feedback eigentlich, wie kommt das beim Publikum an? Und das kriegt man dort halt dann auch direkt gespiegelt. Also ne, es ist vielleicht auch so mal so eine Idee zum Ausprobieren. Ja, also ich habe so viele Leute, die ich gerne einladen möchte oder auch schon angefragt habe oder die teilweise sich auch bei mir melden. Und ich könnte theoretisch jeden Monat einen Salon machen, aber das schaffe ich leider so noch nicht.
Ah, okay. Ja, ich verstehe. Also ich könnte dir jetzt, bevor du deinen nächsten Text liest, könnte ich jetzt noch einen Text selbst vorlesen. Und zwar, das wäre etwas, was für mein Konzept auch für die Salonage wäre, sozusagen ein Text und dazu das passende Klavierstück dann vorspielen.
Ja, schön.
Das ist das, was ich dann eigentlich auch machen wollte irgendwann. Aber es ist halt schwierig, weil es gibt nirgendwo ein echtes Klavier und auf diesen Digitalpianos spiele ich einfach nicht gerne.
Also wir hatten in der Lettretage immer ein Klavier und das wurde dann auch wirklich regelmäßig gestimmt. Also es war ganz großartig. Ich hatte Amin Mesnaoui da, der Profi-Pianist ist und also auch mit diesem Klavier gut zurecht kam. Ne? Es wurde dann extra vorher nochmal gestimmt. Also, aber leider im Akut ist es jetzt halt nicht mitgewandert. Aber dann im Veranstaltungsraum an der Julius-Leber-Brücke von der Lettretage, also das wird so in einem guten Jahr sein, da wird es dann auch wieder ein Klavier geben. Insofern.
Da wohnt eine sehr gute Freundin von mir, direkt an der Julius-Leber-Brücke tatsächlich.
Na, wie praktisch.
Also das ist auch, guck mal, das ist ein Text, der ist ziemlich kurz, aber ich würde das jetzt gerne mal zeigen. Eigentlich wollte ich das zum Schluss diesmal machen, aber das mache ich jetzt, weil das passt jetzt so dazu. Und dann kommen wir wieder zu dir. Ich werde heute nur einen Text lesen. Heute ist Isobel hier im Mittelpunkt. Und ich Gar nicht. Es ist ein Text, der heißt Der Späti von gegenüber. 2009 hatten zwei intellektuelle Kurden ein Späti eröffnet. Direkt auf der anderen Straßenseite. Direkt gegenüber. Damals verdrehte der Kiez über diese Absurdität die Augen. Ein weiterer Späti im Kiez? Wir hatten doch schon zwei hier. In der Danziger Straße, neben dem Dönerladen an der Ecke zur Knarkstraße, befand sich der Späti-Kiosk. Der Besitzer war ein netter und lustiger türkischstämmiger Österreicher. Und dann gab es da noch den Späti, der mehr ein Asiamarkt war, gegenüber von Alibaba und die 40 Hähnchen, der heute nur noch Alibaba heißt. Der Späti befand sich also genau dort, wo wir heute in die M10 in Richtung Hauptbahnhof einsteigen. Zu der Zeit war die M10 auch noch die 20. Wir nannten sie aber damals nur Assiwurm, weil die Friedrichshainer Feierwütigen mit ihr die unzähligen Clubs, Bars und Underground-Schuppen des Prenzlauer Berges eroberten und dann meistens gegen Mittag betrunken und Restdruff mit dem Assiwurm wieder zurück nach Friedrichshain fuhren und nicht selten Essensreste oder Blutlachen hinterließen. Nach und nach merkten wir, dass sich das Angebot im Späti von gegenüber von dem der später eröffneten Spätis im Prenzlauer Berg unterschied. Somit merkten wir aber auch, dass die Einwohner des Prenzlauer Bergs irgendwie zu Geld gekommen sein mussten. Im Späti von gegenüber gibt es das, was die Reichen gerne haben. Gute Weine, Dom Perignon, schwarze Trüffelchips oder tschechische, bayerische oder australische Biere statt Sterni und Co. Das zieht auch Promis und Politiker an. Da es aber nach wie vor ein Späti ist, versammeln sich trotzdem auch nicht prominente Menschen davor. Wer sagt schon zu einem tschechischen Pilz nein? Eigentlich ist es das Konzept des Soho-Hauses. Arme und kreative Künstler treffen auf reiche Geschäftsleute. Im Sommer steht und diskutiert bis Ladenschluss eine interessante Mischung an Charakteren vor dem noblen Spätkauf. LKW-Fahrer, SchauspielerInnen, Tonmeister, PolitikerInnen, Talkshow-Moderatorinnen, Musikerinnen, Regisseure, Filmfestival-Kuratorinnen, Gastronomen, Mafia-Bosse, Zocker, Erzieherinnen, Architekten, Programmierer, Jobcenter-Mitarbeiter und Touristen, die keine Ahnung haben, was für interessante Menschen aller Hautfarben und sexuellen Neigungen sich hier treffen. Egal ob AfD oder Grünwähler, ob schwarz oder weiß, ob Erdogan-Anhänger oder PKK-Sympathisant, alle diskutieren miteinander so lange, bis der Laden schließt. Dieser Späti verbindet also verschiedene Kulturen, arm und reich, politisch Andersdenkende und Freaks und Konservative. Und hier erfahren alle immer die neuesten News aus der Straße. Wer mit wem nicht mehr zusammen ist, warum die Polizei da war, wer Schlaganfälle hatte, was manche Promis gerne einkaufen und wie das Wetter wird. Er hat also seine eigene Musik sowas von verdient. Einen schwungvollen Ohrwurm mit einigen Tempowechseln. Jede Note steht für einen der Charaktere, die hier anzutreffen sind. Jede Harmoniefolge steht für deren Emotionen, für Liebeskummer, gute Laune oder den Frust des Wutbürgers. Jeder Tempowechsel steht für die Vielfalt an Menschen, die hier mal zu zweit, mal in großen Gruppen vorbeigehen. Oder für den Voltfahrer auf dem Fahrrad, der fast alle umfährt. Und das klingt dann so. Und jetzt spiele ich das vor. Thank you. So, wir sind wieder zurück aus dem Pianoraum.
Ja, das war toll. Deshalb hatte ich dich damals auch für die Sardonage Pieces of Berlin angefragt.
Ich habe mich aber auch ganz schön verspielt. Ich habe eine kleine Verletzung am Finger. Man sieht richtig Fleisch. Nein, Quatsch. Das kommt vom...
Von wegen, du bist kein Hypochonder. Ja, genau.
Das kommt, ob du es glaubst oder nicht, von... Ich habe Erdnüsse geknackt, immer hier auf der Stelle. Und die Erdnüsse waren ein bisschen härter. Das waren irgendwelche Tiger-Erdnüsse aus dem Bioladen. Und die sind irgendwie... Die Schale ist irgendwie viel härter als bei normalen Erdnüssen. Und je mehr Erdnüsse ich geknackt habe, desto schlimmer wurde es.
Das hier. Verletzungsrisiko beim Erdnüsse-Essen. Das wäre auch ein schöner Titel.
Ja, tatsächlich. Also ich wusste auch gar nicht, dass man sich beim Erdnussessen verletzen kann bis heute. Also bis gestern. Jetzt weiß ich es, ja. So viel zum Hypochonder. Das hat dich aber auch so ein bisschen getriggert.
Getriggert?
Ja, weil du den Hypochonder schon zum zweiten Mal erwähnst.
Du hast es dann auch nochmal so erzählt irgendwie. Also irgendwie habe ich das jetzt bei dir so ein bisschen abgespeichert. Ich finde das ja sehr interessant. Oft wissen Hypochonder ja wahnsinnig viel Medizinisches. Also tatsächlich alles Mögliche über Krankheiten. Nee? Ah, also die Hypochonder, die ich kenne, die wissen immer alles.
Ach so, die sind eigentlich Ärzte.
Das sind eigentlich so halbe Ärzte, ja so.
Alle halten mich immer für einen Hypochonder und ich frage mich dann immer, warum? Weil wenn ich krank bin, liege ich doch im Bett. Und das ist alles. Und dann sagen sie, du Hypochonder. Weißt du, so, aber das macht ihr doch auch. Nö, ich gehe arbeiten, wenn ich krank bin. Warum soll ich im Bett liegen? Wo kommt das hierher? Ist das sowas... Es ist einfach nicht gern gesehen, dass man irgendwie krank ist oder so. Oder ich bin zu dem Schluss gekommen, man darf es einfach nicht erzählen, dass man krank ist.
Ja,
sonst
oder
ist man gleich ein Hypochonder hier.
Naja, ich glaube, viele haben vielleicht auch Angst, ihren Job zu verlieren. Also es kommt drauf an, ne, wie... Also ich habe das neulich aus dem Krankenhaus gehört, dass da, egal ob jemand blau macht oder ob jemand krank ist, immer davon ausgegangen wird, dass jemand blau macht und alle irgendwie sauer sind, weil sie natürlich dann teilweise Doppelschichten schieben müssen. Klar, also ne, gerade in Bereichen, wo es wahnsinnig anstrengend ist, schon immer war, aber jetzt ja noch viel mehr. Und prekär, weil die Bezahlung so schlecht ist, da ist es halt wahrscheinlich nicht so angesagt, im Bett zu bleiben. Also tatsächlich, ja. Ich glaube, viel hat das auch einfach wirklich mit diesen Arbeitsmodalitäten zu tun.
Ach so, und deswegen sind das alles Hypochonder.
Nee, das sind dann keine Hypochonder. Ich glaube, Hypochonder sind ja immer die, die Angst haben, alles Mögliche zu bekommen oder...
Ja, das stimmt, ja.
Oder auch jeder.
Also ich hatte schon Angst, Corona zu bekommen. Jetzt habe ich es auch bekommen und die Angst war so gar nicht unbegründet, muss ich sagen.
Ja. Also, das hatten wir ja alle. Also bei Corona war das ja...
Da haben mich die Leute ja dann einmal Hypochonder genannt, weil ich halt auch mit Maske immer in Innenräume gegangen bin.
Habe ich vorhin ja auch noch gemacht.
Du, ich mache das immer noch. Also ich mache es immer noch, obwohl ich es jetzt wahrscheinlich nicht müsste, weil ich nicht mehr ansteckend bin.
Genau.
Aber ich bin froh, dass ich das gemacht hatte, bevor ich Corona hatte. Weil ich denke mir, ich habe viele Leute nicht angesteckt, deswegen, weil ich die Maske getragen habe.
Stimmt, genau. Es ist ja auch ein Schutz für andere. Also das denke ich
hauptsächlich eigentlich. Ich glaube, das haben viele noch nicht so ganz verstanden. Okay, jetzt wird es aber ernst hier. Ich dachte, wir machen einen lustigen Podcast und wir kommen hier schon zu Corona. Und es gibt bestimmt schon viele Podcasts über Corona. So, okay. Isobel Markus ist jetzt hier bei Powai Podcast oder was auch immer. Habe ich ja erst letztens erzählt, Powai. Das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt dir nochmal, weil du hast ja die letzte Folge gar nicht gehört. Ne?
Die vorletzte habe ich gehört.
Die vorletzte hast du gehört.
Die letzte noch nicht, aber das hole ich nach.
Da saß Spider da, wo du jetzt sitzt.
Mhm, toll.
Was wollte ich gerade sagen? Jetzt kommt wieder mein Kurzzeitgedächtnis. Ey, das ist doch nicht normal.
Das sind auch schon noch so Omikron-Nachwirkungen, ne?
Ja, bestimmt.
Du wolltest was über Powai erzählen.
Ach so, genau. Powai bedeutet Podcast oder was auch immer. Ich habe das nur abgekürzt. P-O-W-A-I. Du hast mit E geschrieben heute auf Facebook.
Ah ja, stimmt.
Ja, wie das Ei, Powai. Aber das ist nicht
ja,
so schlimm.
Ja, stimmt, tatsächlich. Das fällt mir auch gerade auf.
Nee, aber Powai...
Als du nämlich AI gesagt hast, habe ich gedacht, irgendwas...
AI, ja, gut, aber wie, gut, wie die künstliche sagst. Intelligenz. Ne?
Ja, ja.
Und aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, als ich den Podcast hochgeladen hatte, die erste Folge, dann habe ich das gegoogelt, um zu gucken, wo man es findet. Und dann kam überall Powai, ein Stadtteil von Mumbai. Und so, okay. Da meinte auch Spider letztens, naja, wahrscheinlich haben wir jetzt die meisten Zuhörerinnen in Powai. Hier nochmal Otto und Spider.
Wer weiß, wo unsere meisten Zuhörerinnen und Zuhörer herkommen, vielleicht aus Powai.
In Mumbai, das wäre großartig. Mumbai.
Weil die das einfach googeln, Podcast Mumbai. Wäre ja sehr lustig, ja. Aber jetzt wiederhole ich mich ja, das hatten wir schon in der letzten Folge. Aber wer die letzte Folge nicht gehört hatte, findet das jetzt wahrscheinlich auch wieder lustig. Okay, und Isobel hat noch mehr Texte mitgebracht, wie ich sehe.
Ja, ich habe gedacht, ich hätte jetzt mal noch so zwei kurze Texte über Paare. Genau, und würde jetzt mal den ersten lesen. Der ist relativ neu. Er heißt Die Zugmutung. Im Bus sitzt ein älteres Ehepaar hinter mir, die offenbar gerade vom Bahnhof Südkreuz kommen. Sie haben Rollkoffer dabei und unterhalten sich darüber, wie voll der Zug war. Eine Zumutung, ne? Sagt die Frau. Da haben wir aber noch Glück gehabt, dass wir überhaupt noch einen Sitzplatz bekommen haben. Er brummelt, könnte man eine echte Zugmutung nennen. Was? Fragt sie. Ach, egal, findet er. Ein lauter Techno-Pop-Song ertönt. Es ist offenbar ein Klingelton. Man hört lange jemanden in einer Tasche kramen, dann sagt der Mann, kenne ich nicht die Nummer, und geht ans Handy. Ja, sagt er barsch. Wer ist denn das, wispert seine Frau. Da quatscht mich einer auf Englisch voll, gibt er ihr zur Antwort. Dann sagt er laut in den Hörer, ich hab keinen Computer. Er lauscht wieder. Der hört nicht auf zu sabbeln, sagt er zu seiner Frau. Was will der von mir? Gib mal her, sagt sie. Und dann hört man sie auch sehr laut in den Hörer sagen, no Computer, no Computer. Ich hab den weggedrückt, sagt sie dann zu ihrem Mann. Der meinte irgendwas mit Microsoft. Ist bestimmt so ein Corona-Leugner gewesen. Wat? Wieso das denn? Fragt der Mann. Na, wegen dem Bill Gates und so. Ich versteh nur Bahnhof, sagt er. Sie schweigt. Dann sagt sie, also du musst dich schon mal ein bisschen für die Politik interessieren, sonst lebst du ja nur noch hinterm Mond. Da war doch was mit Bill Gates und den Impfungen, wie die Corona-Leugner glauben. Das ging doch überall rum. Er brummelt, ist Bill Gates nicht der nach Trump? Das ist Biden, sagt sie entnervt. Lassen wir das, wir streiten uns nur wieder. Und er sagt, ist gut. Hast du noch eine Stulle für mich? Man hört Kramen, Papier rascheln und dann sind sie ruhig. Sie essen Stulle und lassen die Politik außen vor.
Sehr schön. So, der Applaus. Hier kommt noch mehr Applaus. Der wahnsinnige Stadionsapplaus. Natürlich. Ein sehr schöner Text.
Danke.
Ich mag so kurze Texte auch. Ich krieg's nie hin, kurze Texte zu schreiben. Also meine sind immer so irgendwie um die 7 bis 8 Minuten ist mir aufgefallen.
Aber das ist ja eigentlich perfekt für die Lesebühnen.
Ja, die wollen ja meistens immer 5 bis 6 und die 2 Minuten länger geht auch. Es gibt ja Lesebühnen, da sind die so bis 10 Minuten immer die Texte, finde ich. Also das habe ich auch schon mal so mitgezählt. So 1, 2, 3 bis 60. Nee, habe ich schon mal so ein bisschen die Zeit gestoppt irgendwann mal und dann die meisten sind so um die 7 oder so.
Mhm, ja, stimmt. Ja, meine sind halt dann oft nur so 1,5 Minuten oder 2 und dann liest man halt so 2, 3 hintereinander. Aber ich habe dann schon am Anfang auch gemerkt, dass das Publikum etwas erstaunt war, weil sie natürlich irgendwie so 6 bis 7 Minuten Texte erwartet haben und dann waren die Texte zu Ende. Also es war irgendwie, aber ich habe es dann irgendwann immer angesagt und dann habe ich aber auch so Texte geschrieben. Davon lese ich nachher auch einen, der ist dann mal 6 Minuten.
Sehr gut, ich freue mich schon drauf. Okay, du hast jetzt noch einen weiteren kurzen Text.
Genau, der ist auch relativ super kurz. Es geht auch wieder um Pommes, aber auch um ein Paar. Er heißt An der Pommesbude. Ich sitze mit einer Freundin an einem Imbiss und beobachte ein Paar hinter ihrem Rücken. Er trägt ein rosa Hemd und sie eine sehr große Sonnenbrille. Sie setzen sich mit 2 Schalen Pommes an einen Tisch, aber irgendetwas scheint immer zu fehlen. Immer wieder steht er auf und holt etwas, um das sie ihn bittet. Während er gerade Ketchup, Servietten und noch ein Wasser holt, sieht sie in ihr Handy, nimmt nebenher Pommes aus seiner Schale und steckt sie sich in den Mund, obwohl sie selbst eine Schale vor sich stehen hat. Ich kichere in mich hinein. Als er wiederkommt und sich endlich hinsetzt, guckt er auf seine Pommes und sagt, also sowas von kleiner Portion habe ich echt selten erlebt. Dafür 4,50 zu nehmen ist Wucher. Er steht mit der Schale auf und geht zum Imbissmann, um sich zu beschweren. Sie blickt ungerührt weiter in ihr Handy, ist jetzt aber aus ihrer Schale. Als er mit seiner Schale in der Hand wiederkommt, sagt er, hier gehen wir nie mehr hin. Der Typ ist ein echtes Arschloch. Sie nickt.
Das war echt ein schöner, kurzer Text. Ja. Na, ich mag auch so kurze Texte, deswegen mag ich es ja auch in deinem Buch, wo wir runterblättern. Ich habe das nämlich hier, ich habe es nämlich auch gekauft.
Ja, und ich hätte es dir heute ja sogar mitgebracht, aber du hattest es schon.
Ich hatte es schon, weil ich wollte mich auch vorbereiten und habe abends immer mal so ein bisschen rumgelesen. Ich habe noch nicht alles gelesen, aber ich werde mir beide Bücher auch durchlesen.
Sehr schön. Bin gespannt, was du sagst.
Ich auch. Bisher fand ich es schön. Also man kann immer so schön rumblättern, dann gibt es da immer so schöne Texte. Wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass die alle so im Westen spielen, meistens.
Ja, und sie spielen teilweise vor Corona und dann setzt Corona ein. Ne? Da gibt es dann natürlich auch so ein bisschen andere Themen. Also da spielt dann einfach auch vieles so in der Drogerie oder im Supermarkt oder auch auf Friedhöfen, weil man ja eigentlich nur dort einkaufen und auf Friedhöfen dann eben auch nur spazieren gehen konnte oder auch mal im Park oder so, aber nicht so viel anderes.
Also ich bin ja auch einer, der gerne auf Friedhöfen spazieren geht.
So alte Friedhöfe vor
allen Dingen. Ich mag so alte Friedhöfe und ich gucke mir auch immer an, wer da so begraben liegt.
Ja, genau. Da habe ich auch so eine Geschichte.
Hier in der Straße ist jetzt Heinrich Roller begraben zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder der in der Yorkstraße, wo ja, die ganzen Superstars begraben sind.
Das ist der alte St. Matthäus.
Genau.
Ne? Glaube ich, heißt
Gebrüder Grimm und so. Und
ja, und dazu gibt es nämlich eine Geschichte über den Friedhof.
Die habe ich noch nicht
über
gefunden.
Die Frauen. Ich glaube, es gibt einmal Friedhofsgeschichte 1 und Friedhofsgeschichte 2 und die etwas längere, das ist die, da geht es um die ganzen unbekannten Gräber von Frauen, die ein Ehrengrab bekommen haben, aber die man, also die ich und meine Tochter vorher nicht kannten und die wir dann halt tatsächlich gegoogelt haben.
Vielleicht Rosemarie Reichwein?
Nee,
die hieß Rosemarie, oder? Die Frau von Adolf Reichwein. Und die hat auch ein Ehrengrab bekommen. Tatsächlich.
Aber nicht dort, oder?
Das muss irgendwo in Berlin sein, soviel ich weiß. Ah. Aber nicht dort, glaube ich.
Nee,
ja.
Ich glaube dort.
Aber ja. Irgendwo in Berlin. Das habe ich gestern, weil ich war ja früher auf der Adolf Reichwein Schule. Und wir hatten das gestern das Thema. Also ich habe nämlich noch eine alte Klassenkameradin von mir getroffen. Nach 33 oder 34 Jahren zum ersten Mal. Die ist Lehrerin und war hier mit ihrer Klasse auf Klassenfahrt. Und dann haben wir uns kurz mal getroffen zum Essen und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann habe ich gegoogelt, wo eigentlich Adolf Reichweins Grab ist, weil der war ja hier in Berlin, der war im Plötzensee und da wurde er, glaube ich, auch exekutiert von den Nazis damals. Und dann habe ich mal gegoogelt, wo eigentlich, ob er ein Grab hat, aber er scheint keinen zu haben. Aber es gibt ein Ehrengrab seiner Frau hier.
Ah, okay.
Das ist ja wieder so ein ernstes Thema. Jetzt
ich glaube, auf dem wie heißt der jetzt nochmal? Matthäusfriedhof, ne? Ja, da sind es nur drei, nämlich Minna Kauer, Hildera Dusch und Hedwig Dohm. Deshalb, also, weil wir, es gibt halt sehr viele Männer, die dort liegen, also in Ehrengräbern, aber eben nur diese drei Frauen. Also zumindest, was wir jetzt so erlaufen haben, aber ich meine, ich habe das hinterher auch nochmal dann, wir haben ja dann dort auf der Parkbank gegoogelt und ja, ja.
Es gibt nichts Besseres, als auf der Parkbank im Friedhof, auf dem Friedhof zu googeln. Hey, ich hab's doch ausgeschaltet. Und jetzt kommt ein Applaus. Was soll denn das denn?
Deine Technik verarscht dich leider.
Nee, da bin ich schon selbst schuld. Ich habe hier nämlich Automation drin, die habe ich noch nicht gelöscht. Das ist noch alles aus der Session mit Spider. So, was wollte ich sagen? Also hier, die Autorin Isobel Markus, du wurdest in Celle geboren.
Genau, bei Hannover liegt es. Falls man nicht weiß, wo Celle ist.
Ja, Celle hört sich, Celle, also mit C, nicht mit Z. Ne? Ja, genau. Sie wurde nicht in einer Zelle.
Ich wurde in einer Zelle geboren.
Und wuchs in Berlin auf und studiertest Anglistik. Und studiertest Anglistik und Bibliothekwissenschaft.
Ja. Irgendwas musste ich da mal zu Ende führen, nachdem ich mehrere Jahre alles Mögliche angefangen und probiert hatte und das immer nichts war.
Aber bist du als Kind dann nach Berlin gekommen schon?
Ja, ja, oder? Genau. Schon mit 10 mit meinen Eltern. Ja. Und ja, das war eigentlich der perfekte Wechsel, so vom Land dann in die Großstadt. Ne? Also so mit 10, da hatte man dann noch so ein bisschen Kindheitskarenz hier und dann ging es halt los mit der Pubertät und dann war es super hier zu sein, viel besser als auf dem Land. Also ich habe das irgendwie so im Nachhinein doch.
Das war ja bei mir so ein bisschen umgekehrt. Ich bin ja in Prag erstmal Großstadt und mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen, dann war ich auf dem Land. Mit ein paar 20 bin ich dann nach Berlin, dann habe ich es da nicht mehr ausgehalten auf dem Land.
Ja, das stelle ich mir auch schwer vor. So, also
es war auch ganz schön eigentlich, aber so ich habe mich da wirklich irgendwann eingeengt gefühlt, auch von den ganzen Leuten. Man kennt ja irgendwann alle und man hat immer das Gefühl gehabt, also gerade in Gießen, also in Mittelhessen, hat man immer das Gefühl gehabt, die gucken dich alle an. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Paranoia war oder so, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die gucken dich alle böse an. Ich meine, hast du hier auch, wenn du in Potsdam spazieren gehst, dann gucken dich die alten Brandenburger auch immer total total irgendwie an, als wärst du ein Mörder oder so. Oder?
Echt?
Findest du? Ist das noch nie aufgefallen?
Nee, also in Potsdam geht mir das nicht so. Also vielleicht in so einem kleinen Dorf in Brandenburg oder so, wo man schon, also wo jeder weiß und wo ich mich natürlich auch fremd fühle, aber wo auch jeder weiß, hä, das ist jetzt eine Städterin oder so, da schon eher mal. Aber in Potsdam? Nee, da ist mir das noch nicht so gegangen.
Ich sag nur ganz bloß Potsdam, weil als ich das letzte Mal in Potsdam war, das spazieren war, da haben mich mehrere so ältere Frauen so angeguckt mit so einem Blick wie, ich bring dich gleich um. Ich so, was, wieso gucken die mich hier so komisch an? Das war schon ein bisschen wie ein Horrorfilm. Dachten so, vielleicht das ist irgend so ein komischer Zugezogener oder irgendwas. Oder ich habe keine Ahnung.
So ein Städter.
Ja, so ein Städter.
So ein Großstädter.
Ja, die sind doch auch Städter. Potsdam ist ja auch nicht so klein.
Ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht dann doch nochmal der große Unterschied.
Das kann sein. Ich weiß es nicht. Aber ich fühlte mich. Aber so war das zum Beispiel damals in Gießen. Nachdem ich das Abi hatte und dann studiert habe, war das auch immer so für mich. Ich bin da durch den Seltersweg gelaufen. Mhm. Also in Gießen gibt es den Seltersweg. Das ist so die Fußgängerzone, wo man sich immer trifft. Und der endet am Elefantenklo. Das ist die große Attraktion in der Stadt. Elefantenklo ist einfach eine riesengroße.
Ein Riesenhaufen.
Nein. Es ist ja eigentlich, also es ist eine es ist eine Überführung, wie so eine Brücke über die drei Hauptverkehrsstraßen oder so. Und in dieser Überführung, dieser Brücke, hast du so, ich glaube, 6 oder 8-eckige Löcher und kannst du diese Löcher dir unten den Verkehr angucken.
Ah, wow.
Ja, wow.
Also naja, aber das ist ja wie, und die sind da mit Lars unten natürlich zu.
Nein,
also,
das ist offen, das ist ja das
Elefantenklo.
Ja, das ist offen. Guck mal, so sieht das aus. Warte mal, ich zeig dir das mal hier.
Aber dass das noch offen ist, wundert mich ja schon, weil ich meine, da könnte ja auch mal jemand einfach aus Versehen was fallen lassen, was dann wirklich wie so eine.
Also das ist bestimmt schon oft passiert. Und hier, guck mal, hier, so sieht das aus.
Das ist ja unfassbar. Das findet deine Technik auch. Direkt Applaus.
Genau.
Ja, spannend.
Wahnsinn, ne?
Ja, wusste ich nie. Habe ich also noch nie gehört.
Elefanten. Es hat sogar eine eigene Website. Also ja, eine
Wikipedia.
Es hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das Elefantenklo in Gießen hat einen eigenen Elefanteneintrag. Elefanteneintrag. Da war ich so durcheinander, hatte einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, offizieller Name, Fußgängerüberführung am Gießener Selterstor. Nutzung, Fußgänger. Unterführt, Anlagenring Frankfurter Straße, Ort Gießen. Konstruktion, aufgeständete Betonplattform.
Mhm.
Eröffnung, 28. September 1968. Das wusste ich alles nicht, obwohl ich da, wie lange habe ich dort gewohnt? Von meinem, naja, neben 8. Lebensjahr nicht mal, seit meinem 9., 10. Lebensjahr, genau. Bis, naja, ich habe da schon 12, 13, 14 Jahre habe ich da gewohnt, ja.
Und in Heimatkunde nicht aufgepasst.
Ich glaube, wir haben das Elefantenklo da nie durchgenommen.
Ich glaube, wir haben sowas machen müssen damals. In der Grundschule gab es dann das. Für Berlin hatte ich das verpasst, aber.
Kann sein, dass es sowas gab. Aber mir ist auch gestern aufgefallen, als ich diese alte Klassenkameradin von mir getroffen habe, dass ich mich an überhaupt nichts mehr erinnere aus der Schule.
Also, alles verdrängt.
Naja, sagen wir mal, vieles verdrängt, aber ich habe mich halt, ich erinnere mich nur so an so andere Sachen, wie zum Beispiel, als ich damals mit so zwei Kleinkriminellen zusammen was klauen wollte. Darum habe ich auch einen Text geschrieben.
Das war halt dann aufregender als alles andere.
Deshalb und wir haben uns auch am Elefantenklo getroffen und sind dann in den Karstadt gegangen, im Seltersweg. Und wir wollten alle, also es war wie so eine Mutprobe, wollten alle was klauen. Und wir sind dann rein, haben uns so aufgeteilt im Karstadt und jeder in eine andere Abteilung. Ich bin in die Technikabteilung gegangen, habe einen Kopfhörer gekauft, habe den dann versteckt und bin raus und habe damit abgegeben, dass ich so einen Walkman-Kopfhörer geklaut habe. Und die anderen haben nur so einen Stift und einen Spitzer und einen Kaugummi oder sowas, ja. Nur so Kleinigkeiten und das war so, wow, Richard, ein Kopf, wow, wie hast du das geschafft? So irgendwie. Gleich so was Teures. Bis, naja, jetzt wissen alle, dass ich das gekauft hatte. Ich war da viel zu. Ich hätte das gar nicht geklaut. Ich war nie so einer. Ich hatte nie so eine kriminelle Ader, glaube ich.
Das kommt lustigerweise in meinem Roman auch vor. Da klaut die Protagonistin mit ihrer besten Freundin und die nennen es Einklauen. Und sie klauen dann auch immer alles für was eben hängen, also alles, was für was nie Geld da war, sozusagen. Ach, oder was okay. gut schmeckt. Oder?
In dem Roman?
Mhm, genau.
Den Roman habe ich hier auch. Er heißt Der Satz.
Genau.
Also können wir auch ein bisschen Werbung machen hier, weil es hören ja schon einige Leute hier zu tatsächlich.
Ja, bitte lest den Satz.
Genau, lest den Satz von Isobel und natürlich die Stadt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben.
Ja.
Habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Ja, sehr gut. Okay, Isobel hat noch Texte mitgebracht. Sie ist hier schon, sie hat schon etwas aufgeblättert. Jetzt kommt ein längerer Text, hast du gesagt, ein 6-Minuten-Text.
Ja, genau. Der ist ja halt sehr lustig. Ich könnte vorher halt noch, weil wir uns ja über den Friedhof unterhalten haben, könnte ich diese Friedhofsgeschichte noch lesen.
Sehr gerne.
Das würde vielleicht jetzt auch ganz gut passen. Es ist auch ein feministischer Text.
Das ist alles Gute. Feminismus, Friedhof, passt alles zum Thema Gießen.
Er heißt Frauen auf Friedhöfen 1. In letzter Zeit dehne ich meine Spaziergänge gern noch etwas weiter aus und bin dabei auch auf die umliegenden Friedhöfe gekommen. Auf einigen fühle ich mich inzwischen nahezu heimisch. Manchmal begleitet mich meine Tochter und mittlerweile kennen wir die Wege, die Plätze mit den Ehrengräbern und wissen inzwischen, wer da liegt und was sie zu Ehren kommen ließ. Meistens sind es bekannte Männer wie die Brüder Grimm oder der Mediziner Rudolf Virchow, Verleger wie Bock oder der Bildhauer Drake und der Archäologe Curtius, deren Namen wir schon mal gehört haben. Selten finden wir auch ein Frauenehrengrab. Es sind insgesamt 3 auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof, nämlich die von Minna Kauer, Hilde Radusch und Hedwig Dohm. Alle 3 Feministinnen und Frauenrechtlerinnen, wie wir herausfinden, denn ihre Namen sagten uns leider nichts. Auf einer Bank in der Nähe lesen wir auf dem Handy, dass Hedwig Dohm 1831 als eines von 18 Kindern geboren wurde und es schaffte, Lehrerin zu werden, obwohl sie im Gegensatz zu den Brüdern nicht aufs Gymnasium gehen durfte. Sie selbst bekam 5 Kinder, schrieb zahlreiche feministische Bücher, in denen sie die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Frauen und Männern, also auch das Stimmrecht für Frauen, als eine der ersten in Deutschland forderte, was der bürgerlichen Frauenbewegung insgesamt viel zu radikal erschien. Sie schrieb Theaterstücke, Romane, veröffentlichte politische Texte in Zeitungen und Zeitschriften und trat Minna Kauers radikalem Verein Frauenwohl bei. Minna Kauer, 1841 geboren, war unermüdliche Kämpferin für das uneingeschränkte Frauenwahlrecht, engagierte sich in Bertha von Suttners Friedensgesellschaft, war Gründerin und Herausgeberin der Zeitschrift Die Frauenbewegung sowie Gründerin des Verbandes der weiblichen Angestellten. Auch Minna Kauers Namen haben wir noch nie zuvor gehört, stellen wir fest. Dabei war sie eine herausragende Politikerin. Über Hilde Radusch erfahren wir, dass sie 1903 geboren und 1994 gestorben ist und eine antifaschistische Widerstandskämpferin, kommunistische Politikerin und Frauenrechterin war. Außerdem vielleicht eine der ersten lesbischen Aktivistinnen Deutschlands. Sie überlebte als Kommunistin mit ihrer Freundin nur mit viel Glück und halb verhungert den Nazi-Terror, indem sie sich bei Berlin in einer Laube versteckte. All das erfahren wir auf dieser Bank. Als wir weiterlaufen, überlegen wir, wie es gewesen sein muss damals, wie man überlebte, wie man lebte, wie das Leben war in den Küchen, den Stuben, in den Salons, auf der Straße, in den Kneipen, wie es war, Kinder zu verlieren an Diphtherie und Tuberkulose oder an den Hunger oder die willkürliche Gewalt von wem auch immer. Wie viel mehr Mut erforderte es, als Frau in einer gesellschaftlichen Position ohne Rücksicht auf eigene Verluste etwas damals vollkommen Abwegiges zu fordern, wie das Frauenwahlrecht oder sich für die Rechte von Arbeiterfrauen stark zu machen? Wie viel schwerer, als wir es jede dieser mutigen Frauen hatte? Wir überlegen, wie Hedwig Dohms Mutter es damals überhaupt schaffen konnte, 18 Kinder auf die Welt zu bringen, wo ich ohne medizinische Hilfe noch nicht mal ein Kind zur Welt gebracht hätte, weil ich einfach gestorben wäre. Wir sind dankbar, wie unermüdlich, solidarisch und nachhaltig diese Frauen für die Sache kämpften und finden es unfair, dass ihre Namen nicht mindestens so bekannt sind wie der des Milchverkäufers Bolle, an dessen Grab wir gerade vorbeilaufen. Und wir nehmen uns vor, uns ihre Namen zu merken. Dohm, Kauer und Radusch.
Alles gut. So, jetzt nochmal zu deiner Geschichte. Das ist ja sehr schön. Siehst du dich als eine radikale Feministin?
Also ich bin auf jeden Fall Feministin. Radikale Feministin, würde ich sagen, bin ich nicht. Dazu sehe ich mich da zu wenig aktiv reingehend, aber ich bin zumindest unterstützend. Und ja, ich möchte ganz gerne über diese Themen sprechen. Also deshalb auch diese Frauenarzt-Radonage, weil ich schon das Gefühl habe, dass es einfach wahnsinnig viele Themen sind, über die Frauen oder auch gesellschaftlich nie wirklich gesprochen, also Frauen gesprochen haben und gesellschaftlich nie gesprochen wurde. Und dementsprechend ist es wichtig, das einfach auch mal so zusammenzufassen, zu gucken, wie wird das künstlerisch in kreativ aus allen Richtungen bearbeitet, wie ist das Feedback, was gibt es für Fragen, und es ist spannend, was da entsteht. Ja, also schon.
Ja, okay. Das war also ja. Nee, schön erklärt auf jeden Fall. Nee, ich finde es ja auch gut. Also ich bin ja auch voll für Feminismus und so. Also manchmal, weißt du, wenn man sich irgendwelche Jungs anhört, die haben so ein ganz falsches Bild davon, was das überhaupt bedeutet. Die denken, die wollen die Männer abschaffen und so. Und
genau, aber ich glaube tatsächlich, davon gibt es auch noch so ältere Männer oder sowas, die das halt auch meinen. Und genau dafür müssen wir halt einfach sprechen. Also wir müssen in den Dialog treten und wir müssen auch bestimmte Themen an die Oberfläche bringen, um darüber zu diskutieren und eben auch zu sagen, was es bedeutet, das Leben als Frau. Also einen bestimmten Perspektivwechsel auch mal näher bringen. Also dass Männer halt auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn man nachts alleine durch die dunklen Straßen nach Hause geht. Ja, und dass das irgendwie alles nicht so unbeschwert ist wie als Mann. Oder ja, so viele andere Themen und Dinge. Also ich glaube, dass da sozusagen, also gerade der Dialog vielleicht auch einen Perspektivwechsel schafft und damit auch Verständnis oder auch vor allen Dingen auch so eine so eine Awareness. Also eine Aufmerksamkeit. Ja, nein, ich dachte nur gerade, es ist ja auch immer blöd, wenn man diese Anglizismen so
einstreut. Ja, das ist doch, aber du hast du nicht Anglizistik studiert?
Ja, ja.
Genau. Ja, dann darfst du auch Anglizismen verwenden. Ich sag immer Anglizistik, ich weiß gar nicht warum.
Anglistik,
ich
ja.
Weiß, aber ich meine, ich habe Slawistik und auch studiert. Also ich habe Slawistik und Germanistik studiert, mein erstes Studium. Aber ich sage dann immer, ich sage ja nicht gern.
Du hängst noch eine Silbe dran.
Ja, aber nur bei Anglistik. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, ich weiß warum. Wegen des Wortes Anglizismus bestimmt.
Ah, bestimmt,
ich verwechsel das einfach. Ich denke dann immer, das kann sein, das wird sein. Das ich sage dann nicht Anglistik, sondern Anglizistik. Und dann so, ach so, Anglizismus, Anglistik. Da kommt's her. Na, jetzt haben wir es raus. Na, super. Na, da haben wir das geklärt. So, ein Problem weniger. Heute ist ja alles unter dem Thema Pommespaare und Planlosigkeit.
Ja, das stimmt.
Passt doch ganz gut. Hast du zu diesem Thema noch mehr zu sagen, oder?
Also ich hätte jetzt auf jeden Fall noch diese etwas längere, also 6-Minuten-Geschichte, die ist, da geht es um, ja, ein Freundinnenpaar, also mich und eine Freundin, im weitesten Sinne auch ein Paar, diesmal mal nicht um Pommes, aber dafür um was anderes Leckeres. Sie heißt, wenn man auf den Sohn wartet. Es ist etwa 2:30 in der Nacht und Wiebke und ich sitzen auf meinem Balkon. Die Nacht ist tropisch warm, eine dicke Motte will sich in unsere Vanillekerze stürzen, aber wir halten sie mit Wasser aus der Blumenspritze davon ab. Sie torkelt, fängt sich wieder und macht extra Schwünge in der Luft, um zu entkommen. Wir kichern uns kaputt. So eine fette Motte ist schon was Tolles, gackert Wiebke, und ich lache so, dass ich fast die Tischdecke herunterreiße. Darüber lachen wir wiederum so lang, dass irgendwann keiner von uns beiden mehr weiß, wieso wir eigentlich überhaupt lachen. Scheiße, was für Kekse waren das denn, japst Wiebke. Ich bin so fett wie seit Jahren nicht mehr. Du musstest ja auch gleich 2 essen, stelle ich fest. Wiebke guckt, als wäre sie gerade ganz woanders. Ich deute mit einem langen Finger auf die Graspflanze in der Ecke des Balkons. Selbstgezogen, sage ich, und sie folgt meinem Finger in Zeitlupe, schaut eine gefühlte Ewigkeit in die Ecke und fragt dann mit schwerer Zunge und sehr langsam, wie, du hast eine Pflanze angebaut? Ich schenke Wein nach und nicke. Ist mir lieber als Gras aus der Hasenheide. Gras aus der Hasenheide, wiederholt Wiebke. Wir gucken uns an und lachen, bis uns die Tränen kommen. Ich habe das Gefühl, der Witz ist gar nicht so lustig, sage ich und wische mir die Augen. Na, Hasen und Gras, ruft sie atemlos und ich sage, schon klar. Sie nimmt einen Stück aus ihrem Glas, starrt etwa 1 Minute in die Kerze und sagt, ey, dann wirst du jetzt aber reich. So richtig reich bei solchen Keksen. Nee, sage ich, ich verkaufe die doch nicht. Das sollte nur eine Idee für die Jungs sein. Für den Fall, dass sie das mal probieren wollen. Dann lieber mit meinem Biogras. Wie Biogras für die Jungs? Wiebke schmatzt mit trockener Zunge am Gaumen und schenkt sich erneut Wein nach. Na, damit sie sich nicht so gestrecktes Zeug reinpfeifen, wie ich es neulich mal in einer Rundmähe aus der Schule gelesen habe. Das endete nämlich in der Notaufnahme. Wiebke trinkt ihr Weinglas in einem Zug aus und wischt sich den Mund mit dem Handrücken ab. Ah, grunzt sie, tat das gut. Wo waren wir, fragt sie dann, und ich überlege, in der Hasenheide. Ach nee, warte mal. Nee, ich weiß, wo wir waren, Mann, bist du fett, wir waren da bei den Jungs, sagt Wiebke. Wo sind die überhaupt, die Jungs mit dem Gras? Am See, die haben doch aber gar kein Gras. Ich dachte, wir beide probieren es zuallererst mal aus, wo wir doch heute mal gemeinsam auf sie warten. Wir sind gerade der Verbrauchertest. Wiebke grölt vor Lachen. Ich bin super im Verbrauchen. Weiter oben wird ein Fenster zugeknallt. Mir ist jedenfalls lieber, ich baue das selbst an, als dass sie vielleicht an irgendein schlimmes Zeug geraten, füge ich noch hinzu. Psst, macht Wiebke da. Hörst du das? Ich lausche. Nö, sage ich. Glocken, da sind Kirchenglocken. Wiebke macht große Augen. Scheiße. Jetzt ruft Gott uns zu sich, ausgerechnet heute. Das jüngste Gericht und ich habe gerade alles vergessen, was war. Praktisch, finde ich. Ich irgendwie nicht. Mir fällt ein, dass ich gerade noch über etwas nachdenken wollte und da fällt mir ein, was es ist. Ich erschrecke. Oh Gott, sage ich. Ja, sagt Wiebke. Sie guckt aber, als hätte sie den Leibhaftigen gesehen. Das ist mein Handy, rufe ich. Auf dem Weg in die Küche habe ich ein mulmiges Gefühl. Es hat aber nur Armin angerufen. Nur Armin, sage ich, wieder draußen mit dem Handy in der Hand und dazu einer Tüte Chips und einer mit Gummibärchen. Wir reißen die Tüten auf und machen uns darüber her. Boah, ist das gut, wenn man sich genau so ein Sandwich macht, sagt Wiebke mit vollem Mund. Warte, ich zeig dir mal wie. Chips, Gummibärchen und wieder Chips, vor allem mit den Grünen. Ich probiere es und finde, ich habe seit langem nichts Besseres gegessen. Die Roten sind aber auch gut mit Chips. Es macht Pling und Armin schickt mir ein Video. Ich öffne es. Apropos Sandwich, willst du einen schwulen Porno gucken? Armin schreibt, er hat sich gerade in den einen der drei Typen verliebt. Immer her damit, säuselt Wiebke. Wir lehnen uns beide über das Handy und sind ziemlich versunken in das spannende Geschehen am Swimmingpool, als hinter uns plötzlich eine Stimme sagt, Mama? Ich knalle das Handy mit dem Display auf den Tisch. Wiebke rülpst vor Schreck. Mein Sohn schaut mich entsetzt an. Er wirkt nüchtern, geradezu unangenehm nüchtern in Anbetracht dessen, wie es Wiebke und mir gerade geht. Was macht ihr da? Fragt er jetzt und guckt misstrauisch. Sage ich, wir warten auf dich und all die anderen, die noch so mitkommen wollten. Er guckt, als würde er mir kein Wort glauben. Ihr seid total betrunken, bemerkt er entsetzt. Wiebke hat abwechselnd Schluck auf oder sie rülpst. Sie winkt mit großer Geste ab und fällt dabei fast vom Stuhl. Mein Gott, stößt mein Sohn hervor. An den haben wir vorhin auch schon gedacht, informiert Wiebke, war aber nur so ein Porno. Und bei dir, unterbreche ich laut, alles gut bei dir? Mein Sohn zeigt nach drin. Also, ich habe da mal eine Freundin mitgebracht. Ihr geht schon wieder besser, aber sie kann so nicht nach Hause. Hat was getrunken. Kann sie hier pennen? Ich gucke erschreckt. Wiebke hat jetzt nur noch Schluck auf. Also, sage ich langsam und versuche, meine Stimme ganz normal klingen zu lassen. Kann ich sie mal sehen? Sie liegt im Flur und schläft, weiß mein Sohn. Wir gehen nach drinnen und schauen auf das schlafende Mädchen auf der Erde. Wie hübsch sie ist, findet Wiebke. Wie Dornröschen. Es geht ihr schon besser, wiederholt mein Sohn. Ich fasse das Mädchen an und frage, hallo, hörst du mich? Sie öffnet ein Auge und sagt, guten Abend. Wiebke kichert. Kannst du mir sagen, wer ich bin? Die Mutter, antwortet das Mädchen mit geschlossenen Augen. Wiebke lacht jetzt richtig und ruft, deine Mutter. Ich muss auch kichern, leider zu lang. Mein Sohn guckt befremdet zu Wiebke und wieder zu mir. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Sie reagiert, stelle ich fachkundig fest. Ich koche mal Kaffee und dann müssen wir eben immer wieder nach ihr gucken. Und auf die Seite legen, sagt Wiebke mit erhobenem Zeigefinger, den sie irgendwie wieder vergisst, herunterzunehmen. Und mein Sohn sagt, ich glaube, ich bringe sie doch lieber nach Hause. Ist mir vielleicht zu viel Verantwortung mit drei Frauen wie euch hier.
So, Applaus. Wie viel Wahrheit steckt da eigentlich drin? Ist es sehr.
Alles rein fiktiv.
Ja, ja, genau, sage ich auch immer.
Naja, es ist natürlich eine Mischung. Also es ist, und manchmal ist es schon so, also gerade bei den Leuchtbuchstaben ist es schon so, dass man rausgeht und Sachen wirklich so eins zu eins so erlebt und auch aufschreiben kann. Und manchmal lässt man was weg oder oder fügt halt vielleicht auch was hinzu. Aber also es ist halt oft so eine Mischung.
Also ich kenne das von meinen Geschichten auch und meine Kurzgeschichten. Meistens nehme ich immer so 2-3 Sachen, die passiert sind, die zusammenpassen. Und führe die dann zusammen. Und also das macht es auch manchmal witziger, weil es manchmal sehr absurd ist. Aber manchmal passt das einfach auch zusammen.
Ja.
Ich glaube, so macht es auch jeder.
So macht man ja. Das.
Also ich versuche auch irgendwie ein bisschen was Fiktives. Ich habe irgendwann mal so einen Science-Fiction-Roman geschrieben, aber vor 30 Jahren oder so.
Oh, wie süß.
Der hieß Die Suchenden Süchtigen. Oder Die Süchtigen Suchenden, ich weiß es gar nicht mehr.
Vor 30 Jahren, das heißt, wie alt warst du da?
19?
Ah, du, 18, also 19, gerade in der, ich experimentiere mit Drogenphase.
Ja, könnte man so, also wollen wir jetzt nicht so laut sagen, aber ich habe ja darüber auch Texte geschrieben, ja, so ungefähr. Obwohl, nee, die kam bei mir später, die Phase tatsächlich. Mit 18, 19, da habe ich erst mit 21, weil auch ganz bewusst. Nee, ich habe damals gedacht, ich probiere das erst, wenn ich wirklich erwachsen bin. Ich meine, heute im Nachhinein sage ich so, naja, ich war mit 21, ist man natürlich auch nicht so ganz erwachsen eigentlich.
Noch nicht so richtig, nee.
Aber
fühlt sich schon so.
Ja, man fühlt sich schon so und man ist auf jeden Fall erwachsener als mit 17 oder 18 oder so. Ne?
Ja.
Wo es die meisten auch getan hatten, diese Experimente. Naja, gekifft habe ich auch. Ich glaube, das schneide ich mal raus.
Ich habe auch so gedacht, vielleicht wäre es besser, wenn du das alles.
Heute Corona, Ecstasy, naja.
Pommespaare und Planlosigkeit.
Isobel Markus war heute mein Gast bei Podcast oder was auch immer. Und es war sehr schön. Danke, dass du in diesem IKEA-Stuhl Platz genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Richard.
Sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wer nächsten Monat dabei ist, aber irgendjemand von den Lesebühnen wird dabei sein. Es haben schon ein paar Leute zugesagt, dass die gerne kommen noch. Und so. Und ich mache jetzt immer Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Also es ruht, Spider, du. Jetzt kommt wieder ein Mann. Und danach wieder eine Frau. Und ich habe aber gemerkt, in der Lesebühnenszene gibt es tatsächlich mehr Männer als Frauen.
Mhm.
Aber das wollen wir durch diesen Podcast auch ein wenig ändern. Ich mache ja diesen Podcast eigentlich, ich meine, ich kriege kein Geld dafür oder so, ne? Ich mache das einfach nur so aus, naja, aus Spaß schon, aber ich will auch die Lesebühnen, die ich auch sehr mag, die ich auch sehr schätze, einfach auch ein bisschen unterstützen. Und ich glaube, viele von den Lesebühnen hatten schon die Idee zu einem Podcast gehabt. Also ich habe mich auch schon mit ein paar unterhalten, aber die kam irgendwie nie dazu, sich mit der Technik zu beschäftigen.
Eben,
und so.
Du hast die Technik da.
Ich habe die Technik da und deswegen habe ich gedacht, okay, da ich ja jetzt kein Buch habe, noch nicht, also ich bin ja noch dabei, einen Verlag zu suchen, aber das ist jetzt schon Running Gag langsam, weil das mache ich ja schon seit 10 Jahren oder so.
Das dauert ja leider auch immer so lange.
Das also, Suchen? Nö, ja. Ich bin ja noch nicht mal an einen Verlag rangegangen. Also,
ach so, okay. Ja. Apropos Planlosigkeit.
Ja, eben. Das ist der Running Gag, genauso wie der andere Running Gag. Ich habe einen Text über Anne Will geschrieben, aber das war nämlich auch der Gag. Also es war kein Gag, aber das hat meine Susanne Riedel dann gesagt. Ja, Richard, das solltest du zum Running Gag machen, weil ich habe ja Texte gelesen bei der letzten Reformbühne. Also es war sogar die erste zweite Open-Air-Veranstaltung. Und auf jeden Fall habe ich nicht das gelesen, was ich geschrieben hatte für diese, also ich habe eigentlich einen Text über Anne Will geschrieben, den habe ich im letzten Podcast gelesen. Aber toll. Auf der Bühne, ich fand die Atmosphäre war jetzt für einen politischen Text überhaupt nicht gemacht. Die war so
Sommersonne,
lustig. Ja, ja. Und dann habe ich dann lieber andere Sachen gelesen, wie zum Beispiel, als ich mein Studentennebenjob als Pornosynchronsprecher gemacht hatte damals irgendwie.
Das ist auch super.
Ja, der kam auch ganz gut an tatsächlich so. Obwohl ich natürlich damals von der Pornobranche ein ganz anderes Bild hatte als heute. Und heute gibt es natürlich von meiner Seite aus viel mehr zu verurteilen als damals. Ich war damals etwas naiver, aber es hat Spaß gemacht und es war schon sehr schräg.
Ja, total. Das klingt an sich schon wie eine super Geschichte. Aber apropos Lesebühne, ich lese nämlich am 23. Juli in der alten Kantine, wollte ich nur noch mal sagen, weil auf die sehr nette Einladung von Dan Richter. Ich weiß jetzt nicht, wer alles dabei ist an dem Abend, aber es gibt ja immer so Michael Knight oder eben Spider, also Andreas Krenzke oder Ulrich Hannemann.
Der Uli.
Der Uli, genau. Und wer noch? Ja, also so wechselnd. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wer das an dem Abend ist, aber.
Am 23. könnt ihr Isobel in der. Am 23. Juli 2022. Könnt ihr Isobel live erleben in der alten Kantine beim Kantinlesen. Und ja, vielleicht komme ich da auch mal vorbei, obwohl ich habe am 22. Also ich müsste da sein. Ich habe am 22. einen Job in Berlin. Weil ich weiß ja nicht, jetzt ist ja Sommer und Urlaub, fährt man weg oder Corona oder fährt man weg oder Corona, ne? Das fragt man sich heute.
Aber du dich jetzt nicht mehr, du hattest es ja jetzt. Du
ja, kannst, aber.
Du fragst dich jetzt nur arbeiten oder wegfahren?
Arbeiten oder wegfahren. Naja, eigentlich arbeiten, um wegfahren zu können.
Ja, genau.
Aber es ist ja beide zur gleichen Zeit dann und es sind ja auch noch Ferien, ne? Man muss ja auch noch irgendwie mit dem Kind dann irgendwie so noch planen. Das ist dann
ja,
immer.
Ja, ich mache das erst Anfang August. Ich habe dann noch.
Naja, deine
Wochen.
Kinder sind ja jetzt schon groß.
Ja, aber der eine geht ja noch zur Schule, also.
Ach so, ach, okay, stimmt. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst.
Vielen Dank. Dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Ich hoffe, du kommst auch wieder. Ich habe auch überlegt, dass ich vielleicht mal einen Podcast mache, wo ich mehrere Leute einlade. Das würde ich jetzt nicht hier in dem Raum machen, vielleicht auch im Raum nebenan oder vielleicht wirklich hier mit dem Filmequipment einfach irgendwo draußen hinsetzen und dass ich dann
ja,
so,
toll, ja.
wie so eine Art Lesebühne einfach, dass ich nur so zwei, also vielleicht zwei oder drei Autoren, Autorinnen dabei habe. Und dass wir uns dann so wie auf einer richtigen Lesebühne gegenseitig so Texte vorlesen.
Das finde ich super, das ist eine super Idee.
So, da muss man gucken, das muss man ein bisschen organisieren, wann alle können und wo man das genau macht. Und natürlich mit dem Mikrofon und so. Wäre natürlich cool, wenn jeder ein Mikrofon hätte. Und das, ja, das wird schwierig. Die Mikrofone sind jetzt, naja, man kann sich welche leihen bestimmt irgendwo.
Ja.
Ein Verleih oder so, das geht. Aber wie gesagt, ich verdiene damit ja auch kein Geld. Deswegen so, will ich jetzt auch nicht extra Geld ausgeben dafür. Ne?
Nee, ist klar.
Ja. Aber vielleicht verdiene ich ja damit irgendwann Geld.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es ja irgendwann einen Sponsor.
Vielleicht gibt es irgendwann einen Sponsor. Also RBB, IKEA, Mercedes, Apple, Microsoft, falls ihr alle zuhört. Das war Episode Nummer 4 mit Isobel Markus und wir verabschieden uns jetzt einfach. Also, liebes Publikum, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wer das nächste Mal dabei ist. Ich vermute mal, es könnte Michael Bittner sein.
Toll. So.
Ich glaube, Michael Bittner. Ich frage mal Micha, ob der das nächste Mal dabei sein will, aber ich glaube, der ist gerne nächsten Monat dabei. Der Juli ist für Isobel reserviert, ist auch total doof. Ne? Okay, das war die Juli-Ausgabe mit Isobel. So, jetzt aber tschüss. So, okay, tschüss. Jetzt kommt das Outro und ja, bye bye, tschüss.
Tschüss.